Salopp, der Musikpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salopp, der Musikpodcast. Mein Name ist Kim Ort und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Jetzt stell dir doch mal vor, die Welt geht so richtig den Bach runter. Und dann ist irgendwo auf dieser Welt ein absolutes Genie, was gerade dabei ist, eine Erfindung zu entdecken, die die ganze Welt retten könnte. Aber wir lassen es einfach nicht zu, dass dieser Mensch seine Erfindung zu Ende bringen kann. Einfach weil er fremd ist, weil er anders ist. Und ja, darüber hat sich der liebe Tobias von der Band Vierzimmerküche Bad sehr große Gedanken gemacht und hat ein Rockmusical geschrieben. Und darüber und über ein paar andere Themen, wie zum Beispiel das Bildungssystem in Deutschland, unterhalten wir uns. Also bleibt dran und hört rein.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, also ich bin der Tobias und bin Lehrer, wie ich gerade schon verraten habe, was vielleicht bei einigen jetzt allergische Reaktionen auslöst, aber auch schon mein ganzes Leben Musiker. Seit ich 16 Jahre bin, spiele ich in Bands, also mittlerweile seit 35 Jahren, und habe in der Corona-Zeit ein Musical geschrieben, und deswegen bin ich heute hier und ich denke, wir reden heute nicht nur, oder ich hoffe gar nicht, über meinen Beruf, sondern über mein Musical.
Nee, deinen Beruf lassen wir mal weg.
Gut, ich habe ja auch frei.
Ja, dein Musical verrät ja schon ein bisschen, dass es in der Corona-Zeit geschrieben wurde. Magst du mal im Groben erklären, worum es geht in dem Musical?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, das so in 1-2 Sätzen zu erklären. Also im Groben geht es erstmal um jemanden, der eine Erfindung gemacht hat, die alle Probleme der Welt beheben würde. Was das für eine Erfindung ist, wird nicht näher benannt, weil ich auch keine Ahnung habe, wie das geht. Also von daher ist es erstmal die reine Fantasie, dass jemand das erfunden haben könnte. Und das Besondere ist, dass das jemand erfunden hat, von dem wir in unserer westlichen Welt niemals vermuten würden, dass so jemand das erfunden hat. Es handelt sich nämlich um jemanden, der in einem Land wohnt. Es wird auch nicht näher genannt, was das für ein Land ist. Also es ist ein Flüchtling, ein Mensch, der flüchten muss vor Verfolgung und vor Krieg, der aber eine tolle Erfindung gemacht hat und jetzt sich auf den Weg machen will in ein Land, in dem er seiner Berufung, seinem Beruf, seiner Idee nachgehen kann und diese Erfindung fertigstellen kann, die noch nicht ganz fertig ist. Nun hat er eine verbündete Person gefunden in einem Land, das auch nicht näher benannt wird. Es könnte Deutschland sein, es könnte aber auch alles andere sein, die sich bemühen möchte, diesen Menschen, der da flieht vor seiner Situation, in ihr Land zu holen und dort gemeinsam ihm zu helfen, mit ihm zusammen diese Erfindung fertigzustellen, um so die Probleme der Welt zu lösen. Ja. Dummerweise kommt jetzt, weil es in der Corona-Zeit entstanden ist, in diesem Land, in dem diese Person lebt, kommt es zu einer Pandemie. Auch da wird nicht gesagt, dass es Corona ist, kann auch irgendwas anderes sein. Und die Grenzen werden natürlich dicht gemacht, niemand darf rein, niemand darf raus, alles Lockdown, niemand darf was machen. Was jetzt bedeutet für diesen Menschen, der da flieht, er kann nicht eben in dieses Land kommen, um dort seine bahnbrechende Erfindung fertigzustellen. Und dann versuchen die eben irgendwie doch, ihn in das Land zu bringen, was dann letzten Endes in der großen Katastrophe endet.
Ja, aber du thematisierst ja in erster Linie erstmal ja, das böse Thema Flüchtlinge. Ne? Ein Mensch flüchtet und wird nicht akzeptiert und keiner sieht, was der Mensch eigentlich auf dem Kasten hat. Aber du thematisierst nicht nur das in diesem Musical, sondern du thematisierst ja auch zum Beispiel diesen Jungen, der von zu Hause weg muss, weil das nicht mehr aushält.
Genau, ja. Also es ist ja in dieser, also in dieser Corona-Zeit hat ja jeder so seine Probleme und oder hatte jeder seine Probleme und die waren auch, die will ich da gar nicht kleinreden, die waren alle richtig und für jeden bestimmt schlimm, aber natürlich hat man so immer sein Gegenüber aus den Augen verloren, ja? Ja. Beziehungsweise gar nicht nur in dieser Corona-Zeit. Ich glaube, dass wir das alle rund um die Uhr machen, dass wir sehr in einer sehr egozentrischen Welt leben, wo jeder so ein bisschen seinen Kram auf dem Zettel hat und gar nicht sieht, wie es dem anderen geht. Und dieser Junge ist der Sohn, weiß ich gar nicht, ob ich das verraten darf, aber ich verrate das jetzt einfach mal, ist der Sohn von dem Minister, der im Prinzip da die ganzen Gesetze erlässt und der die Arschkarte hat, jetzt zu entscheiden, wie gehen wir in dieser Pandemie um, was ja auch eine schwere Aufgabe war für die Politiker und die eigentlich, egal wie sie es gemacht haben, wurden nur auf ihnen rumgehackt. Das heißt, es ist verständlich, dass vielleicht dieser Minister in dem Moment keine Zeit hatte, sich jetzt auch noch um die Belange seines Sohnes zu kümmern, weil er von allen Seiten unter Feuer geraten ist. Egal wie er es entscheidet, ist es immer falsch. So, dieser Sohn hat sich dann natürlich in dieser Zeit extrem vernachlässigt gefühlt und konnte mit niemandem über das sprechen, was ihn gerade auch in dieser Pandemie und darüber hinaus belastet. Die Mutter ist Krankenschwester und musste immer in die Klinik, um dann da zu arbeiten. Da war ja auch Not am Mann und so hat sich niemand um ihn gekümmert. Und er war isoliert und war allein und ist dann auf schräge Gedanken gekommen und auf radikale Gedanken gekommen.
Ja, also kann man einfach daraus schließen, dass dieses Musical wahrscheinlich realitätsnaher ist als alle Musicals, die man vorher je gehört hat. Also so sehe ich das.
Ja, es ist ja bestimmt realitätsnäher und ich glaube, das ist auch das große Problem des Musicals. Also ich habe es ja jetzt schon eine ganze Weile, ist das ja jetzt schon fertig. Und natürlich war auch das Ziel, es irgendwie auf die Bühne zu bekommen. Und wir haben Hefte gemacht, wo die Musik drauf ist, die Instrumental-Songs drauf sind, damit man nur noch zu singen muss. Alle Texte und sowas, alles, was man braucht, gab es gratis von mir, gibt es immer noch gratis von mir. Wer Bock hat, kann einfach sich an mich wenden. Dem schicke ich das gerne. Aber das Problem ist eben diese Realitätsnähe und dieses, es ist jetzt nicht unbedingt ein Wohlfühl-Musical. Und alle diese Musical-Bühnen, die halt irgendwas aufführen, die machen halt alle ihr Mamma Mia, We Will Rock You und was weiß ich, was es da noch gibt. Oliver Twist, das Dschungelbuch, Tarzan oder was weiß ich. Diese wunderschönen Familienwohlfühl-Musicals. Und ich glaube, auf so ein schwieriges und auch politisch kontroverses Thema haben die Leute keine Lust. Das kann ich sogar tatsächlich nachvollziehen. Ja, man will ja natürlich, wenn man sich die Mühe gibt, so ein Jahr oder zwei Jahre sowas einzustudieren, da möchte man natürlich, dass die Leute auch kommen und sich das dann angucken. Und ich kann verstehen, dass sie dann sagen, okay, das ist jetzt schon, wer guckt sich das an und kriegen wir eventuell Ärger, weil es ist jetzt natürlich nicht so AfD-konform, zu behaupten, Flüchtlinge können die Gesellschaft bereichern. Ja, es ist ja immer so, dass wir sagen, Flüchtlinge sind der Feind der Gesellschaft und die machen unsere Gesellschaft kaputt. Und hier wird ja die These aufgestellt, dass geflüchtete Personen die Gesellschaft bereichern können. Das wird sicher nicht allen gefallen. Und dann kommt man natürlich eventuell auch in die Bredouille und gerät in die Kritik, wenn man dann sagt, man führt als Verein irgendwie so ein Musical auf, dass die Leute dann sagen, was macht ihr denn da für einen Scheiß? Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ja. Was eigentlich schade ist, weil ich denke, gerade jetzt müsste man halt den Mut beweisen und sagen, wir machen mal sowas. Habe ich noch nicht die Mitstreiter gefunden, die den Mut haben. Also das war die erste Hürde, das Thema. Die zweite Hürde ist dann noch das Musikalische. Natürlich, wenn ich das an eine Theatergruppe schicke, sagen die, ja, mit dem Singen, ich weiß nicht, das kriegen wir nicht hin, das können wir nicht so. Ist dann die zweite Hürde, das Musikalische. Dann muss es noch musikalisch passen. Sodass ich jetzt aber angefangen habe, das Musical umzuschreiben in ein Theaterstück, sodass man wenigstens diese Hürde der Musik und des musikalischen Geschmacks umschiffen kann, dass man sagen kann, wir lassen die Musik weg und machen ein reines Theaterstück draus. Da fehlt mir immer so ein bisschen die Zeit, es fertig zu machen. Ich habe jetzt das so quasi halb fertig und hoffe, dass ich das aber irgendwie im Laufe des Jahres noch fertig kriege. Und dann kann man auch kostenlos und einfach mich kontaktieren und dann schicke ich den Leuten das, falls jemand Lust hat, sich an so ein schwieriges, kontroverses Thema ranzuwagen.
Was ich halt auch echt schade finde, weil ich dieses Musical, ich durfte ja schon reinhören und ich finde es wirklich großartig. Ich habe trotzdem Wasser geheult, einfach weil es halt so realitätsnah ist. Und wir hatten ja auch schon mal kurz geschrieben und ich finde es immer so schade, weil genau das sind Themen, das hören sich Leute an, die sich sowieso dafür interessieren. Und die Menschen, die sich es eigentlich anhören müssten, die tun es halt eben nicht. Und das ist halt so schade.
Das ist richtig,
Wenn ich da ein Rezept für hätte, wie man sowas unter Mann bringen könnte, ey, ich würde es dir sofort geben, weil ich glaube, das würde sich definitiv lohnen. Geht auf jeden Fall gut unter die Haut.
Das ist schön, dann ist es ja schon mal gelungen.
Ja. Aber du warst das ja nicht alleine. Du hattest ja auch ganz, ganz viel Hilfe bei dem Musical.
Ja, ich habe, also im Großen und Ganzen habe ich es alleine gemacht, aber natürlich konnte ich nicht alles selber singen und auch nicht alles selber produzieren. Und von daher hatte ich ein paar Leute, die mich beim Gesang unterstützt haben. Und die Produktion hat der Chris von Elf Morgen gemacht. Und der Andi von Elf Morgen hat auch gesungen, einen Part. Und der Tilly von 4ZKB, ich spiele, bin der Gitarrist von 4Zimmer Küche Bad, habe ich bei der Vorstellung vergessen, der singt auch mit und noch verschiedene andere Leute, die man so auf der musikalischen Reise kennengelernt hat.
Ja, stark auf jeden Fall. Wie lange hat denn die Produktion gedauert?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich musste immer zum Chris fahren. Das war ein Eckchen für mich zu fahren in die Wetterau. Wir haben das dann auch so gemacht. Also ich habe erstmal zu Hause für mich nur mit der Akustikgitarre Demos aufgenommen, so wie ich das bei 14 Mögliche Bad eigentlich auch mache. Habe dann die Tempi dazu geschrieben und habe das dem Chris geschickt, dass er eine Vorstellung hatte. Und der Chris ist ja Multi-Instrumentalist. Und am Anfang war es noch so, dass ich immer hingefahren bin, um Gitarren zu spielen und sowas. Das war dann aber irgendwann zu aufwendig, sodass wir dann gesagt haben, hier Chris, du weißt ja ungefähr, wie ich es mir vorstelle, auch musikalisch. Er hat ja auch schon Sachen für 4Zimmer Küche Bad gemacht und der kennt auch unsere Musik und weiß von daher ungefähr, wie ich möchte, dass es klingt. Da haben wir dann noch uns ein bisschen abgestimmt hier, welche Instrumente kannst du dir vorstellen? Und dann hat er das im Prinzip eingespielt. Und dann sind wir nur noch mit den Leuten zum Singen ins Studio gefahren. Und das war dann natürlich, wie das so ist, alle haben Familien, alle müssen arbeiten, dann die Termine zu finden, bis jeder dann das gemacht hat, dann ist man krank. Und es hat dann eine Weile gedauert. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie lang, aber es waren bestimmt Monate, bis wir das dann irgendwann mal im Kasten hatten, ja.
Ja, wow. War das auch für dich mit hohen Kosten verbunden oder ging es?
Ach nö, Kosten würde ich jetzt nicht sagen. Gut, die Spritkosten. Das Ganze wurde ja gefördert von Demokratie Leben. Die haben die Kosten für die Produktion übernommen und auch um das wir haben ja ein Heft, wo alle Texte drinstehen und auch die Dialoge, die dann die Szenen verbinden. Also wenn man jetzt nur das Musical hört als Musikstück, dann ist, glaube ich, die Story recht schwer zu verfolgen. Man kann es vielleicht sich irgendwie erdenken, aber die Dialoge sind dann schon auch noch wichtig, um das komplette Bild dann zu bekommen. Die haben das dann bezahlt, den Druck und sowas. Und von daher hatte ich keine großen Unkosten, bis auf jetzt mal hier die Spritkosten. Aber das macht ja auch Spaß. Das ist ja wie ein Hobby. Andere Leute fahren in Skiurlaub und ich mache halt sowas. Ja. Von daher sehe ich das da auch nicht so eng, wenn das dann mal ein bisschen was kostet. Und ja, so ist es dann entstanden und dann war es endlich fertig. Und jetzt ist halt die große Problematik, die Sache an den Mann zu bringen, an die Frau, an die Gruppen, die bereit Menschheit. Wären, das zu machen. An die Menschheit und an mutige Leute, die sagen, sie würden sowas auf die Bühne bringen. Auch auf die Gefahr hin, dass die, wenn ich das in irgendeiner Gemeinde aufführe, dass halt die Hallen nicht so ganz so voll sind, wie man sich vielleicht wünschen würde, weil die Leute einfach sagen, nee, was ist denn das für ein Mist, da haben wir keine Lust drauf. Ja. Mhm. Also ich denke, es braucht dann schon auch ein bisschen Mut, sowas aufzuführen.
Ja, könntest du dir auch vorstellen, das Musical einfach zu verfilmen?
Das könnte ich mir auch vorstellen. Da habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht, zu sagen, ich mache die einzelnen Szenen, filme ich irgendwie. Das würde auch gehen, um den Leuten einfach mal so eine Vorstellung zu geben, zu sagen, hier, so soll es aussehen. Und dann hat man vielleicht auch eher den Mut, es nochmal auf die Bühne zu bringen. Aber das, da kenne ich mich nicht aus, da habe ich nicht die Technik für. Und es scheitert dann natürlich auch alles an der Zeit. Wie gesagt, ich bin jetzt schon ewig dran, zu versuchen, das als Theaterstück zu schreiben. Und das ist schon schwer genug. Es ist immer was los zu Hause. Aber wenn jemand da wäre, der sagen würde, hier, ich bin vom Film, ja, und ich hätte Bock an der Thematik und hätte Lust, das visuell umzusetzen, würde ich sofort sagen, klar, bin ich dabei, können wir machen, ja.
Da wäre meine Idee tatsächlich die Filmhochschule. Da gibt es immer ganz motivierte Leute, die Bock auf so Projekte haben. Mhm. Und das wäre auf jeden Fall ein Weg, dass die Menschen sich das angucken könnten.
Ja, ist eine gute Idee. Vielleicht kann ich die mal kontaktieren.
Also ich weiß, dass in Mainz eine ist, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich da noch jemanden kenne, das ist schon zu lange her.
Warst du mal auf der Filmhochschule?
Nee, aber ich habe auf dem Unicampus in Mainz gewohnt und da hat man natürlich auch ganz, ganz viele andere Leute von Hochschulen kennengelernt. Und,
ja, klar. Genau. Aber das ist eine gute Idee. Ich meine, Filmhochschule kann ich ja mal googeln, da wird man bestimmt was finden. Und dann könnte man mal die Leute anschreiben, wenn die irgend so Projekte für irgend so eine Semesterarbeit haben. Aber wahrscheinlich haben die ihre Drehbuchautoren dann wieder, die sich dann so ein bisschen in die Hand spielen, ja. Aber versuchen kann man es auf jeden Fall, ja.
Ja, also würde ich mir erstmal keinen Kopf machen. Auch da sicherlich motivierte Leute, die einfach Bock haben, auch was Politisches zu machen. Also wir hatten damals eine Freundin gehabt, die hat mit uns auch Projekte gemacht, wo sie sich einfach die Kamera von der Filmhochschule dann geliehen hat und mit uns Dinge dann gedreht hat. Kleinere Dinge, jetzt kein ganzes Musical, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da ja ein bisschen dabei bleibt, dass man da jemanden finden kann, der das einfach auch so macht.
Mhm. Ja, die Idee ist gut. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Bis jetzt habe ich nur diese Bühnen angeschrieben, kleine Bühnen, die Musicals aufführen. Aber wie gesagt, wenn man bei denen in die Programme guckt, Starlight Express, die Eisprinzessin, Mama Mia, das Übliche. Ja.
Ja, bringt ja auch alles Geld ein.
Ja, klar. Ich kann es, wie gesagt, ganz verstehen. So ein Verein lebt dann auch von den Einnahmen von so einer Aufführung. Und das ist dann natürlich Hochrisiko, sowas zu machen, wo man dann weiß, die Sitze bleiben halt zur Hälfte leer oder noch mehr, weil die Leute sagen, mit sowas würde ich mich, ich meine, Musical ist ja auch immer so ein bisschen heile Welt, ja, man will irgendwie gerade mal aus der Realität rausgeholt werden und nicht in die Realität reingeworfen werden, ja. Von daher, wie gesagt, ich kann es verstehen, dass es schwierig ist, aber ich habe noch nicht aufgegeben, ob es nicht irgendwie einen Weg gibt, es doch irgendwie mal auf eine Bühne zu bringen, ja.
Ja, mach das auch bitte nicht aufgeben. Ich finde dein Musical wirklich gut und ich fände es zu schade, wenn das nicht irgendwie an die Menschheit kommt, weil diese Geschichte einfach sehr, sehr deep und gut durchdacht ist und wie jetzt zum dritten Mal erwähnt, einfach sehr realitätsnah.
Ja, danke.
Ja, Huch, jetzt gehen denn die Fragen aus. Was mache ich denn jetzt?
Improvisieren.
Improvisieren. Warum hast du den Titel Der blinde Fleck gewählt?
Ja, der blinde Fleck ist, was ich zu Anfangs schon gesagt hatte, jeder konzentriert sich auf seine eigenen Problematiken und so wird der Nächste, alle anderen um einen herum werden zu blinden Flecken, die man nicht mehr auf dem Schirm hat, die aber wiederum eigentlich das eigene Leben stark beeinflussen. Ja? Am Ende geht es ja sehr unschön aus, das Musical, und eigentlich sind auf allen Seiten nur Verlierer, weil sie eben nicht gesehen haben, was der andere gerade für Bedürfnisse hat und wie wichtig bei allem, was auch wichtig ist, der andere vielleicht für einen gewesen wäre. Ja? Der Vater, der seinen Sohn nicht sieht, die ganze Welt, die nicht sieht, dass es Geflüchtete oder gibt, die tatsächlich auch was können, es wird ja einfach nie darüber berichtet. Ja? Die Medien fokussieren sich rein auf das Negative, wenn es um das Thema Geflüchtete geht. Keiner berichtet über gelungene Integration. Ja? Das scheint völlig egal zu sein. Ja? Es geht immer nur um gescheiterte Integration. Da wird sofort, hast du die Zeitungen voll, die Medien voll, das Fernsehen voll mit gescheiterter Integration, aber über gelungene Integration berichtet einfach niemand. Ja? Wo geflüchtete Menschen wichtige Positionen in unserer Gesellschaft genommen haben, wichtige Sachen zur Gesellschaft beitragen. Völlig irrelevant anscheinend, ja. Dieser blinde Fleck führt dann dazu, dass man, dass am Ende alle auch irgendwo verlieren in der Geschichte. Natürlich überspitzt dargestellt, es ist eine Geschichte, aber es ist halt was Wahres dran. Ja, wenn ich mich immer nur auf mich selbst fokussiere, dann ist es immer so. Also wir sind ja, wir leben alle in Beziehungen in irgendeiner Form, ja, seien es intime Beziehungen oder freundschaftliche Beziehungen oder berufliche Beziehungen. Und diese Beziehungen leiden, wenn ich die Menschen, mit denen ich in Beziehung stehe, aus den Augen verliere. Und wenn diese Beziehungen leiden, leide automatisch auch ich. Von daher denke ich, ist es wichtig, auch wenn es schwer ist, ich kenne das ja selber, also ich will mich jetzt gar nicht daraus nehmen, dass ich jetzt der bin, der immer seinen Nächsten voll im Blick hat und nicht nur auf sich selber achtet, aber es geht ja um diese Erkenntnis, um die Reflexion und zu gucken, den Punkt zu entdecken, ja, im Moment bin ich gerade wieder mal nur auf mich fokussiert, was ist eigentlich denn mit den anderen, ja? Und ich denke, da muss man sich immer wieder zwingen, sich rauszuholen und zu sagen, okay, zu bemerken, jetzt bin ich gerade sehr bei mir, was auch schädlich sein kann, wenn man nur so in sich selbst versinkt. Ja, es kann ja auch sehr heilsam sein, einfach mal aus sich rauszukommen, sich mal zu öffnen, den anderen und dann zu merken, aha, die anderen haben auch Probleme, es bin gar nicht nur ich derjenige, der Probleme hat. Ja, und wenn ich jetzt mal vergleiche, denke ich, huch, die anderen haben ja vielleicht sogar noch viel schlimmere Probleme, dann kann ich ja noch froh sein mit meinen lächerlichen Problemen, die ich habe. Ich springe hier hin und her. Ja, das ist ja genauso in der Politik, wenn wir uns als Gesellschaft, als Nation betrachten, Deutschland, ja, und unsere Probleme sehen und guckt mal einfach in ein anderes Land und guckt mal, wie es denen geht und dann muss man doch sagen, hey, warum jammer ich hier überhaupt? Ja, uns geht es ja eigentlich vergleichsweise gut. Ja, warum geht es uns trotzdem so schlecht? Ja, weil wir nur auf uns gucken, und nur unseren komischen Scheiß hier sehen. Und wenn man sich mal öffnet, mal die Augen aufmacht, mal links und rechts guckt, dann könnte man mal sehen, hey, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt und wahrscheinlich beneiden uns 6 Milliarden davon. Ja, warum jammer ich jetzt? Ja,
ja.
Und davon aber wieder ganz ausgenommen, dass es natürlich auch Menschen in Deutschland gibt, denen es furchtbar schlecht gibt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, kein Deutscher hat das Recht zu jammern oder zu sagen, mir geht's schlecht. Ja, da muss man immer aufpassen. Ja, natürlich geht es manchen deutschen Menschen auch in Deutschland furchtbar schlecht und das ist nicht gut und da muss man was machen. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen brauche ich morgens keine Angst haben, dass ich auf eine Mine trete. Das ist ja schon mal eine tolle Sache.
Ja. Sehe ich voll wie du, also stehe ich total hinter, unterschreibe ich genauso. Das sind Dinge, die sollten wir, glaube ich, alle lernen. Ich war da selber sehr, sehr lange sehr betriebsblind. Ich habe ganze Freundschaften verkorkst, weil ich nicht gesehen habe, wie schlecht es diesen Menschen geht. Und die quasi mich angeschrien haben nach Hilfe und ich es einfach nicht gecheckt habe. So. War teilweise richtig, richtig blind. Und
Sowas ja, daher der blinde Fleck, ja, dieser Junge, der sucht ja auch nach der Unterstützung und alle anderen sagen hier gerade keine Zeit, geht nicht, mach du dein Ding. Und ja, und dann hat man es nicht gesehen und ruckzuck endet es in der Katastrophe. Natürlich nicht immer im Leben, aber ein Musical muss ja auch ein bisschen dramatisieren. Ja.
Total. Ich muss mich auch echt nochmal bei dir bedanken, weil ich heute auch schon wieder gemerkt habe, was ich auch für eine blinde Sau bin. Ich habe mir in der ganzen Corona-Zeit bis heute nicht einmal einen Gedanken drum gemacht, wie schwer es Menschen haben in Krisengebieten, in Kriegsgebieten, während der Flucht, in der Corona-Zeit, wie furchtbar schwierig das gewesen sein muss für diese Menschen, die versucht haben, da wegzukommen, während dem Lockdown. Und das ist mir heute Morgen erst bewusst geworden. Also vielen, vielen Dank, dass du mir da nochmal die Augen geöffnet hast, wie wenig Gedanken ich mir darum gemacht habe.
Ja, aber das zeigt ja, wie so ein Effekt ist. Ja, wir haben eine Pandemie in Deutschland und alle sind, Kopf ist nur auf diese eigene Situation gerichtet. Und man denkt, ja, ich weiß, dass die Pandemie für viele ganz, 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 ganz furchtbar schlimm war. Ja, auch existenzbedrohend. Ja, aber sicher nicht für alle. Ja, und dann, was ein Aufriss gemacht wurde, weil man eine Maske tragen musste. Ja, mein Gott, dann musste halt mal eine Maske tragen. Ja, andere Leute, wie gesagt, was müssen die erleiden in ihrem Leben, ja? Und wir sollten jetzt mal eine Maske tragen. Und da wird ein riesen Aufstand gemacht. Dann trägst du halt mal eine Maske. Irgendwann ist es vorbei, trägst du keine mehr. In anderen Ländern sind sie schlau genug, die tragen immer noch ihre Maske, weil sie sagen, ich will nicht ständig irgendwie Grippe haben. Ja? Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch nichts, was ein Grund wäre zu jammern. Ja? Und das sind so Sachen, Gott, die habe ich dann halt einfach nicht verstanden. Ja? Aber da sind die Leute sehr... ist eine Einschränkung, die Regierung will mir irgendwas antun, die will mich zu was zwingen, was ich gar nicht will und ja.
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, das war die Zeit, als das Flüchtlingslager in Moria gebrannt hat. Und genau dann kamen die Leute auf die Idee, Alarmstufe Rot. Ja, Alarmstufe Rot, ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mich mit echt vielen Leuten angelegt und nee, natürlich ist das scheiße, wenn Musikschaffende gerade irgendwie, wenn deren Existenzen gerade wegbrechen, natürlich ist das scheiße, aber das Alarmstufe Rot zu nennen, während gerade Moria brennt, fand ich einfach ein bisschen peinlich, weil das Schlimmste, was dir hier passieren kann, ist, dass du zum Amt rennen musst und einen Antrag ausfüllen musst und halt mal ein bisschen kürzer trittst, hast du halt mal ein bisschen Arbeitslosengeld, ist scheiße, verstehe ich. Kacke, aber woanders brennt dir gerade der Arsch. Ich habe mich so aufgeregt darüber, wie egoistisch man sein kann, so etwas Alarmstufe Rot zu nennen, während gerade ein Flüchtlingslager brennt. Und habe ich auch keine Worte.
Ja gut, dass die Leute versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, ist klar, ist ja auch in Ordnung, finde ich auch gut. Und für viele war es natürlich auch
Existenz. Kann man aber auch einfach einen anderen Namen nehmen.
Genau, ja. Der Name wäre dann vielleicht... hätte man anders wählen können. Ja, aber ja, ist schwierig. Aber es ist ja das, was ich sage. Für diese Leute, für ihre Existenzen war es Alarmstufe Rot. Ja, für meine Existenz ist es jetzt Alarmstufe Rot. Dass man dann natürlich global betrachtet einfach mal sagen kann, okay, vergleichsweise ist mein Alarmstufe Rot dann mit den Problemen in anderen Ländern vielleicht nicht unbedingt Alarmstufe Rot. Ja, aber das ist ja genau die Schwierigkeit, die wir, glaube ich, alle haben, ja, zu sagen, sich zurückzunehmen, mal zu gucken, okay, was ist meine Situation verglichen global, ja.
Ich hätte ja überhaupt kein Problem damit gehabt, dass sie auf sich aufmerksam machen, um Gottes Willen. Dazu hat jeder das Recht und das ist wichtig und richtig. Aber ein Slogan wie ohne uns wird's still oder dunkel oder was auch immer, hätte es ja gereicht, aber Alarmstufe Rot zu schreien, während andere gerade verrecken, finde ich irgendwie peinlich.
Ja, peinlich. Ich verstehe dein was du sagst. Ja, aber es ist schwierig da immer, das ist ja auch immer so ein schmaler Grat, ja, auch im Moment, wo ja, es ist ja gut, dass wir eine, wie soll ich sagen, ein Bewusstsein dafür dabei sind, zu entwickeln, wie ich in dem, was ich sage und tue, andere Leute verletze, worüber man ja früher überhaupt nicht nachgedacht hat. Ja? Aber man merkt, wie wir alle erst noch am Lernen sind und so da durchschlittern und immer alles auf dem Schirm zu haben und sagen, oh, wer könnte sich jetzt wo wie gestört fühlen, beleidigt fühlen oder verletzt fühlen. Ich glaube, da sind wir gerade noch am Anfang, da überhaupt hinzukommen. Und natürlich, wie kann ich das realistisch, wie lässt sich das real überhaupt umsetzen? Weil ich sag mal, ich kann mich kaum so ausdrücken, dass wirklich niemand auf der ganzen weiten Welt mit dem, was ich sage, irgendwie ein Problem haben kann. Das geht ja gar nicht, ja. Und da denke ich, muss man noch gucken, was ist der gesunde Weg. Klar, das Bewusstsein zu haben, meine Worte könnten andere ganz anders erreichen, finde ich gut. Aber man muss auch gucken, wie kann ich das machen, ohne dass wir jetzt die Leute jetzt gerade in den Medien, Jan-Josef Liefers und Thomas Gottschalk, die dann sagen, ah, ich kann ja gar nichts mehr sagen. Ja? Die sich natürlich dann auch, die sich dann aufregen, die sollen vielleicht auch mal drüber nachdenken, was sie dann so gesagt haben. Ja? Klar, früher hat man Wetten, das geguckt als Kind und hat sich nichts dabei gedacht, wenn der Gottschalk den Frauen ans Bein gefasst hat oder sonst irgendwas Komplimente gemacht hat. Von daher finde ich es gut, dass man heute mal darüber nachdenkt und sich überlegt, war das wirklich so okay oder kann man das auch anders machen? Ja, finde ich ja völlig in Ordnung. Aber natürlich kann ich nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Dann wird es ganz schwierig, weil alles kann irgendwen in irgendeiner Situation verletzen, schwierig sein. Das weiß man dann ja gar nicht. Ja, ja. Dann muss man sagen, hey, sorry, habe ich nicht gewusst. Ja. Und ich kann ja nicht auf Verdacht, dass möglicherweise ja irgendwo jemand sich jetzt missachtet fühlen könnte, ja, deswegen kann ich das nicht sagen, ja. Dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, das fand ich jetzt nicht so okay von dir, und dann kann man sich entschuldigen und es ist gut.
Ja, ja, stimmt.
Aber es ist schwierig.
Voll, voll. Also ich finde, man kann generell auch immer über alles reden und man muss sich nicht immer einig sein, aber ja, es gibt halt auch Reaktionen, wo man halt wirklich nur gegen Holz trifft. Und ja, das waren halt genau diese Menschen damals bei Alarmstufe Rot, wo es mich halt einfach geärgert hat, dass man so überhaupt nicht drüber diskutieren konnte, sondern einfach, ja, mir geht's aber auch schlecht. Ja, schön.
Ja.
Ja. Naja, so Leute kannst du halt einfach vielleicht nicht ändern.
Ja, wie gesagt, ich glaube, die haben es auch nicht so gemeint. Ja, ich glaube nicht, dass sie mit Alarmstufe Rot sagen wollten, unsere Notlage ist jetzt die wichtigste der Welt. Ja, was dieses Alarmstufe Rot vielleicht so ein bisschen transportiert, zu sagen, hier, wir haben hier Alarmstufe Rot und ihr alle anderen seid nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass das die Intention war. Ja, ja. Sondern dass sie sagen wollten, für uns ist gerade Alarmstufe Rot. Ja. Für alle anderen vielleicht auch, ja. Aber hier, das ist, wie gesagt, schwierig, ja.
Ja, ja. Ich bin wieder gut vorbereitet, wie immer.
Alles gut. Ich weiß ja nicht, wie lange normalerweise dein Podcast so geht.
Da bin ich sehr flexibel. Ich glaube, das Kürzeste waren 7 Minuten und das Längste waren...
Die haben wir locker getoppt.
Die haben wir getoppt. Ich glaube, das Längste waren 7 Stunden oder so.
Okay.
Ja. Ja, also ich glaube, deine Botschaft mit dem Musical ist definitiv klar.
Ja, das Ziel war ja auch so ein bisschen, ich habe ja in dem Heft hinten, ich weiß nicht, ob du es dir durchgelesen hast, der Gedanke war, jetzt muss ich doch wieder auf meinen Job zurückkommen als Lehrer, natürlich auch so ein bisschen es an Schulen zu bringen, als Form einer politischen Bildung, ja, und einfach eine Diskussion in die Schulen zu tragen, um eben einfach mal auf das Thema aufmerksam zu machen und in Schulen vielleicht mal die Diskussion reinzutragen, wie bereichern uns Menschen aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Ländern, wie bereichern die unsere Gesellschaft? Und gerade an Schulen hat man ja eigentlich Multikulti, ja. Gibt ja keine Schule, wo nur rein deutsche Schüler sind, ja. Und da wird es ja quasi gelebt, ja. Und von daher dachte ich, es wäre eigentlich eine super Aktion, sowas an der Schule zu machen und dann da im Prinzip Integration ein bisschen vorzuleben und zu betreiben, indem man dann mit im Rahmen dieses Musicals eben auch, was weiß ich, Sachen, was zum Essen verkauft, dass die jeder was macht, was für seinen Kulturkreis irgendwie typisch ist, dass man das dann mal essen, mal kosten kann und sagen kann, hey, guck mal, jetzt bei jedem Bäcker liegt jetzt, das heißt Backladen oder irgend sowas, ja, kannst du jetzt auch ganz normal beim Bäcker kaufen. Man merkt ja, wie sich das verändert, ja, wo auch eben Speisen aus anderen Kulturen jetzt langsam Einzug halten in unsere ganz normalen Bäckereigeschäfte, die dann so Sachen verkaufen, Börek oder irgend sowas, ja, und das ist doch eine tolle Sache, ja. Und warum sollen wir denn darauf verzichten? Warum sollen wir immer sagen, nein, wir essen nur unser Brötchen, ja.
Deutsche Küche ist doch sowieso so langweilig.
Ja.
Also ich esse fast gar keine deutsche Küche, weil ich es einfach, ich mag es gar nicht. Ich bin nicht so der Bratwurst und Kartoffelmensch, überhaupt nicht.
Ja, ist doch schön. Und wenn man dann eine Auswahl hat und sagen kann, hey, das, was die da essen, ist doch toll. Und das, wie gesagt, ich sehe da nur eine Bereicherung für die Gesellschaft und ich denke, die muss man klarer herausbringen und deutlicher machen. Und deswegen ist jetzt auch die Erfindung von diesem Menschen ist überhaupt nicht klar benannt, ja, weil alles Mögliche kann die Gesellschaft zum Besseren verwenden. Wir haben jetzt zum Beispiel, früher hatten wir immer diese klassischen Friseure in Deutschland. Mittlerweile haben wir überall diese Barbershops, die aber meistens von Leuten betrieben werden, die nicht so die deutschen Wurzeln haben, ja, und wo aber viele hingehen, die sich den Bart schneiden lassen und wo da einfach von der Kultur her das was ganz anderes ist und wir sagen, ey, das ist cool, das finde ich gut, ja, Shisha-Bars oder sonst irgendwas, ja, was jetzt alles Einzug in unsere Gesellschaft hält und wo vielleicht auch der ein oder andere Deutsche sagt, oh ja, hier so eine Shisha, das ist eine tolle Sache, das gehe ich auch gerne hin, ja.
Ja.
Warum muss man alles, was da kommt, verteufeln, ja? Und deswegen habe ich das, was er da erfunden hat, ist auch gar nicht näher benannt, könnte ich auch gar nicht. Ich meine, ich habe ja nicht die Lösung für alle Weltprobleme, aber einfach zu sagen, sie tragen was bei, was Positives, also sie können was Positives beitragen. Ja, es ist ja, ich will ja dabei gar nicht sagen, dass es nicht natürlich Extremismus in allen Varianten immer scheiße ist und dass natürlich damit auch Probleme auftreten und dass Menschen Ängste haben. Ist alles okay, ist alles in Ordnung, aber wir haben so den Fokus da drauf, ja, nur auf dieses Negative, negativ, 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 negativ. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas Positives gesehen zum Thema Geflüchtete, in der Bildzeitung schon überhaupt nicht, ja, die bei jedem Bäcker ausliegt, ja, wo einem die Negativschlagzeile direkt ins Gesicht springt, noch bevor man die Brötchen gesehen hat. Und auch sonst in den Nachrichten, ja. Und ich denke, wir müssten viel, viel, viel öfter positiv auch darüber berichten, was vielleicht auch manche Ängste vielleicht nehmen würde, dass die Leute auch mal sehen, ach so, das ist ja, es gibt ja auch welche, die sind ganz nette Menschen, natürlich, ja, die auch einfach nur versuchen, ihren Lebensweg zu gehen und was Vernünftiges zur Gesellschaft beizutragen.
Also als Journalistin kann ich dich jetzt mal ein bisschen beruhigen. Es gibt tatsächlich kleine regionale Blätter, die doch noch ein bisschen den Journalistenkodex beherrschen und nicht arbeiten wie die Bild-Zeitung. Und es gibt tatsächlich, also ich habe jetzt schon öfter Berichte gesehen von oder übergeflüchtete Menschen, die hier ihre Ausbildung gemacht haben, die was erreicht haben und abgeschoben werden sollten, die dann wirklich auch gesagt haben, so, hey, was ist da los? Und das gibt es auch. Es ist leider,
jetzt hab ich die Reichweite.
Ja, es ist leider nicht in den großen Blättern, aber nicht alle Medienschaffenden verstecken sich hinter der Politik und greifen nur nach Schlagzeilen. Nicht alle sind so.
Ja, ich folge ja auch auf Instagram diesem Good News Channel. Das ist dann immer ganz interessant. Die machen dann immer so gute Nachrichten und dann haben die immer 5, 6 gute Nachrichten. Und das ist immer ganz schön zu sehen, ah, es passieren auch gute Dinge in der Welt, ja. Und meine Tochter muss tatsächlich jetzt immer in der Schule, finde ich sehr gut, die müssen eben, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das Ethik, Religion, Povi ist, die müssen aus der Zeitung 4 gute Nachrichten oder irgend sowas raussuchen. Das finde ich auch super, einfach mal zu gucken, dass man auch mehr auf das Positive sich mal fokussiert. Wir sind ja als Menschen, habe ich das Gefühl, dass wir alle sehr dazu neigen, uns auf das Negative zu fokussieren. Gerade, ich glaube, dass in anderen Kulturkreisen das anders ist, dass Leute, also man hat ja immer diese Studien über das Glücklichsein, wo die Leute am glücklichsten sind. Und Deutschland ist immer sehr weit unten in solchen Umfragen. Und ich glaube, der Deutsche ist grundsätzlich, das ist schon wieder eine keine gute Verallgemeinerung, ich sag mal, der Deutsche neigt dazu, sich sehr auf das Negative zu fokussieren und konzentrieren. Und ich glaube, da sollten wir mal umdenken. Und ja, in unser aller Leben nach den positiven Aspekten suchen, zu gucken, wo geht's mir denn gut? Was ist gerade schön? Ja, was war heute toll? Ja, und stattdessen ist immer nur, ah, das hat genervt und das und morgen wieder hier und was, schon wieder aufstehen. Ist halt sehr, sehr negativ, ja. Und
ich würde jetzt fast glauben, dass es sehr deutsch ist, aber das ist nur meine Meinung.
Ja, weiß ich nicht, ob es wirklich nur sehr deutsch ist oder ob es vielleicht eher so ein westliches Problem ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner auch nicht viel anders sind. Ja. Aber hier, ich will nicht, ist auch schwierig, das an Nationen festzumachen. Ich denke, der Mensch ist individuell und ich glaube, viele Menschen, in vielen Nationen, oder es gibt viele Menschen, die einem Persönlichkeitstypus entsprechen, der dazu neigt, die Dinge eher negativ zu sehen. Und ich glaube, da kann jeder dran arbeiten, zu versuchen, ist das wirklich alles nur negativ oder gibt es nicht auch positive Sachen und dann einfach mal zu lernen, darauf sich verstärkt zu konzentrieren, auf das, was positiv ist. Ja. Ist vielleicht auch durch die Schule. Die Schule lehrt uns ja, immer nur das Negative zu sehen. Ja. Es werden die Fehler angestrichen. Ist auch schwierig, in der Schule dann immer das Positive rauszusuchen. Aber man fokussiert sich seit der Schulzeit auf das Negative. Ja. Man kommt in die Schule mit wie vielen Jahren? 6 Jahren. Und dann geht's los.
Ja.
Da ab dem 6. Lebensjahr wird sich nur auf das Negative fokussiert. Ja, kein Wunder, dass man dann als Erwachsener irgendwann nur das Negative sieht. Ja. Vielleicht sollte man da mal anfangen, umzudenken, die positive Schule.
Ich wollte gerade sagen, also das Schulsystem ist ja sowieso, wird ja schon seit Jahren von vielen Seiten kritisiert. Und auch ich denke, dass man mal so langsam ein bisschen an dem Schulsystem arbeiten könnte. So ein bisschen zumindest.
Das könnte man definitiv, aber...
Ich meine, überleg mal, du hast 5 Jahre lang so kleine süße Knirpse, die spielen dürfen, die Spaß haben. Natürlich sind die ständig in einem Lernprozess, ständig. Aber dann kommen die plötzlich in die Schule und stehen ab Tag 1 unter einem gewissen Leistungsdruck. Du musst das beherrschen, du musst genauso gut sein wie alle anderen, sonst bist du einfach scheiße. Und das lernen die ab dem 6. Lebensjahr. Und das ist doch einfach, also ich finde das total sick, ne? Vorher haben sie ein tolles Leben und dann ihr, willkommen im Leben, kannst du gleich lernen, dass hier alles kacke ist.
Ja, und dann gibt es die da gut durchkommen, die Gewinner.
Ja.
Und dann hast du die damit Probleme haben. Und dann muss man, also grundsätzlich sage ich, wenn Kinder damit klarkommen mit diesem System, okay, ja. Aber die Frage ist, was mache ich mit Kindern, die nicht damit klarkommen? Und das ist das Problem, die peitscht man dann, was weiß ich, wie viele Jahre durch diese Hölle, ja.
Ja,
ja. Und dann rechtzeitig zu erkennen, okay, dieses Kind braucht was anderes, ja, das kommt damit nicht klar. Und dann eben diese Alternative anbieten zu können. Das fehlt, ja. Was gebe ich Kindern, die damit nicht klarkommen? Und wie kann ich denen was geben, an dem sie wachsen können, gesund wachsen können und sie aber irgendwie in diesem Leistungsdruck und diesem ständigen Vergleichen und diesem Wettkampf ein bisschen rauszunehmen und ihnen zu zeigen, dass sie auch wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind, ja, und ja, nicht nur die Loser irgendwie, die keiner gebrauchen kann. Da hat die Schule nichts zu bieten.
Ja, jedes Kind hat halt auch einfach seine Stärken und Schwächen. Jedes Kind ist anders. Und statt dass man sich auf die Stärken konzentriert und die noch weiter fördert, hackt man einfach die ganze Zeit auf den Schwächen rum. So. Natürlich kann man an den Schwächen arbeiten. Was weiß ich, keine Ahnung. Natürlich kannst du gucken, dass ein Mensch, der in Mathe eine 5 hat, irgendwie wenigstens auf eine 4 raufkommt, dass er das Rundrechnen beherrscht. Ist schon mal ganz praktisch, das später zu können. Aber sich dann nur darauf zu fokussieren, so du bist schlecht, du kriegst schlechte Noten und du wirst darin einfach nicht bestärkt, sondern du wirst in deinem Guten dann auch nicht bestärkt, ist halt einfach Bullshit.
Ja. Ja. Und einfach mal die Wichtigkeit ein bisschen, also in der Schule ist ja ein völlig künstlich herbeigeführte Lebenssituation, die sich aber unheimlich wichtig nimmt, ja, die sich sehr hoch hängt. Wo ist denn das Problem, wenn ich jetzt sage, ich kann kein Mathe? Ja? Also wenn ich durch die Gesellschaft gehe, auch durch die Berufe gehe, da habe ich immer wieder Leute, die sagen, ich kann kein Mathe, lass mich bloß mit Mathe in Ruhe. Ja? Ja, dann kann man halt kein Mathe. Natürlich denke ich, so ein paar Sachen sollte man beherrschen, aber dann muss man eben sagen, ey, du kannst kein Mathe. Ja gut, ich versuche immer den Schülern zu sagen, jeder Mensch auf der ganzen Welt, jeder, wirklich jeder, kann die meisten Dinge nicht. Wir sind alles Leute, die das meiste nicht können. Ja? Es ist völlig normal, etwas nicht zu können. Es geht gar nicht darum, dass es ein Problem ist. Aber in der Schule wird das so hochgehängt, dass es eine absolute Katastrophe ist, etwas nicht zu können. Dabei ist es das Normalste auf der Welt, etwas nicht zu können. Ja? Ich kann kein Italienisch, ich kann kein Kantonesisch, ich kann kein Kung-Fu, ich kann kein Taekwondo, ich kann, was weiß ich was, ich kann kein Bild hauen, ich kann kein Fußball spielen, gut, es geht einigermaßen, aber ich kann kein Bodenturnen, ich könnte jetzt ewig lang aufzählen, was ich alles nicht kann, ja, und das ist nicht was Besonderes ist, etwas nicht zu können, sondern das ist was Besonderes ist, etwas zu können. In der Schule wird es komplett umgekehrt, in der Schule ist es was ganz Schlimmes, etwas nicht zu können. Und es ist ganz normal, völlig normal, etwas zu können, ja, weil du wirst ja dann nicht mehr groß gelobt, dass du es kannst. Es wird erwartet, dass du es kannst, ja.
Ja.
Du musst natürlich deine Sachen gemacht haben. Natürlich musst du jetzt Mathe können, weil ich habe es dir ja 4 Stunden lang erklärt oder eine Woche lang, ja.
Ja.
So, und das ist dann das völlige Gegenteil der Realität. Die Realität ist, es ist völlig normal, Dinge nicht zu können. Und es ist was Besonderes, etwas zu können. Und dass man dann sagt, hey, du kannst vielleicht kein Mathe, aber du kannst ja das. Wahnsinn, super. Ja? Und dann den Fokus dahin zu legen, was halt jemand kann. Ja? Und zu sagen, wenn du was nicht kannst, ist das komplett normal. Das Normalste auf der Welt. Ja?
Volle Kanne. Das Schlimmste, was man in der Schule anbieten kann, ist Sportunterricht. Wie kann man einen Menschen nach Sport benoten? Jeder Körper ist so unterschiedlich und nicht jeder Körper ist für Leichtathletik gemacht, nicht jeder Körper ist für Bodenturnen gemacht, was weiß ich was. Das funktioniert gar nicht. Mein Körper kann nicht das Gleiche leisten wie deiner. Das ist
das Gehirn auch nicht
unmöglich. Und Schwimmunterricht war für mich die absolute Hölle. Es wurde erwartet, dass ich schwimme und ich habe ein ganz, ganz schlimmes Trauma. Ich kann, oder früher konnte ich gar nicht ins Wasser gehen, ich hatte auch panische Angst. Sobald ich vom Rand losgelassen habe, war für mich ganz, ganz schlimm. Mittlerweile geht's, aber ich wurde dazu gezwungen, ins Wasser zu springen und ich wäre auch fast im Schwimmunterricht ertrunken. Die Lehrer haben damals nicht reagiert. Der Schüler, der mich am meisten gemobbt hat, der hat mich aus dem Wasser gezogen.
Naja.
Ja.
Ja, aber also ich sag mal, dass man Sport anbietet, finde ich nicht verkehrt. Das ist schon alles gut. Das Problem sind die Noten, ja.
So, genau.
Kunst, Musik, Sport. Warum muss ich das benoten? Ja? Warum kann ich nicht sagen, ey, jemand hat sich angestrengt und hat das versucht? Ich bin kein Musiklehrer, aber aufgrund meines musikalischen Backgrounds muss ich immer Musik unterrichten. Und ich sage immer, Leute, singt. Es ist mir völlig egal, ob ihr schön singt. Ja? Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Der eine kann gut singen, der andere kann es halt nicht. Ich will einfach nur, dass ihr singt. Ja? Und wir singen alle zusammen und keiner lässt es. Und dann ist alles gut. Dann bekommt ihr von mir auch eine gute Note. Es geht um dieses Gemeinschaftsgefühl, zusammen wir machen etwas gemeinsam. Und es spielt keine Rolle, ob der jetzt schön und der nicht schön und der im Takt und der was weiß ich was singt, sondern es geht darum, dass man es macht, gemeinsam. Ja. Ja? Und wenn ich frage, wer singt gerne, obwohl er es nicht kann, ja, dann gehen auch ganz viele Hände hoch, dass Leute sagen, ja, ich singe gerne, auch wenn ich es nicht kann. Und dann sage ich, mach das bitte weiter. Ja? Und die Schule führt dann dazu, dass man aufhört zu singen, weil dann in der Schule gesagt wird, das ist fünf. Ja?
Ja.
Ist doch völlig egal, lass die Leute doch singen, ist doch egal, wie gut das ist. Ja? Und lass die Leute Sport machen, egal wie gut das ist. Vielleicht geht auch, läuft auch einer gerne, ja? Und joggt gerne. Und ist dabei super langsam, ja. Und schafft auch vielleicht nur 400 Meter statt der vorgeschriebenen 1000 in den Bundesjugendspielen. Dann lassen doch die 400 Meter laufen, wenn er daran Spaß hat. Kunst, genau dasselbe. Ja? Wann ist ein Bild denn gut? Ja?
Wer entscheidet
das? Wenn derjenige, der es gemalt hat, sagt, dass es gut ist. Wenn der zufrieden ist und sagt, ich habe ein gutes Bild gemalt, dann ist es ein gutes Bild. Und nicht, wenn der Lehrer sagt, es ist ein gutes Bild.
Eben, wenn mein Lehrer doch sagt, was ich machen soll und wie ich es machen soll und ob ich es gut gemacht habe, dann ist das doch keine Kunst mehr. Das ist doch Bullshit.
Dann habe ich das erfüllt, dann habe ich eine Auftragsarbeit erledigt. So, dann habe ich irgendwem das gemacht, wie er es gern hätte. Ja? Und deswegen auch, wie es in der Schule so ist, Lehrermangel, Fachlehrermangel, und dann muss man alles mal fachfremd unterrichten, dann muss ich auch manchmal Kunst unterrichten. Und dann sage ich, wenn die kommt, ist das ein gutes Bild? Dann sage ich, das musst du entscheiden. Bist du zufrieden mit dem Bild? Ja, wenn du zufrieden bist, ist es gut. Ah nee, eigentlich müsste ich, dann mach doch nochmal. Ja? So, die sollen doch damit zufrieden sein. Ja, wenn ich ein Kunstwerk erschaffe, wie zum Beispiel ein Musical, dann ist ja erstmal die erste, wie sagt man, die erste Hürde oder der erste Mensch, den ich zufriedenstellen muss, bin doch ich selbst. So. Und wenn ich sage, jetzt ist es gut, dann kann ich mich auch damit nach draußen wagen und sagen, so, das habe ich gemacht, ich stehe dazu, das ist gut. Und wenn dann alle sagen, es ist scheiße, kann ich immer noch sagen, ich finde es gut. Ja? Dann sage ich zwar, es ist zwar schade, dass es jeder scheiße findet, ja, oder ich finde es schade, dass es niemand aufführen will, aber ich bin trotzdem stolz drauf und habe es gemacht und finde es trotzdem gut. Ja? Wenn ich aber was mache, was ich nur mache, um irgendwen zufriedenzustellen und ich bin selbst gar nicht damit einverstanden und dann sagt jemand, das ist scheiße, dann denke ich, oh, scheiße, ich wollte es ja eigentlich auch gar nicht. Ja? Dann fange ich an, mich rechtfertigen zu müssen. Ist doch saublöd. Ja?
Ja, total. Es gibt auch einfach ein schlechtes Gefühl. Also ich erinnere mich noch sehr gut, wie oft ich mit einem schlechten Bauchgefühl einfach nach Hause gekommen bin, weil Dinge einfach von mir erwartet wurden, auf die ich einfach auch keine Lust habe oder einfach auch nicht richtig gefordert wurde, so wie ich das erwartet oder mir gewünscht hätte.
Ja, aber gut, ich meine, die Lehrer sind auch unter ihrem Druck, dann gibt es den Lehrplan und dann heißt es hier, wir müssen jetzt das und das und das und nach so und so viel Arbeiten muss eine Arbeit geschrieben werden. Ich meine, letzten Endes sind es auch nicht die Lehrer. Ich meine, natürlich geht jeder Lehrer mit dem Lehrplan und was er da tun muss, unterschiedlich um und versucht, einen unterschiedlichen Weg zu finden. Aber letzten Endes werden die Gesetze woanders gemacht. Ja? Und natürlich muss man dann einfach mal darüber nachdenken, was ist denn da sinnvoll? Ja? Wie kann man Kinder da besser fördern, unterstützen und vor allen Dingen, denke ich, für ihre Psyche eigentlich soll ja die Schule die Leute aufbauen. Ja. Und es baut auch ein paar Leute auf, die Gewinner, die dann später aufs Gymnasium gehen und da dann auch nur die da wieder gut sind. Ja. Und die anderen, was macht es denn mit den ganzen anderen, die eben nicht diese Leistungen bringen können? Die zieht es einfach nur runter. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Am Ende, ich kann es jetzt, kenne keine Zahlen, aber am Ende 25% Leute aufgebaut zu haben und 75% runtergemacht zu haben. Ja. Ist ja keine gute Idee eigentlich. Ja. Aber was will man machen? Ja? Also, wir können die Gesetze nicht machen. Und Bildung ist immer nur ein Thema im Wahlkampf. Sobald man gewählt wurde, ist Bildung Sparpaket.
Gut, ich muss aber auch sagen, bei mir ist es jetzt auch schon 16 Jahre oder so her, wo ich in der Schule war. Und ich glaube, dass es ist ja auch mittlerweile eine ganz neue Generation Lehrer. Und ich glaube, dass gerade jetzt auch eine Generation an neuen Lehrern und Lehrerinnen kommen, die auch nochmal reflektierter an solche Situationen rangehen und glaube, vielleicht auch nochmal für die Zukunft was ändern können. Ich bin einfach mal optimistisch oder behaupte es zumindest.
Optimismus ist immer gut.
Ja. Ja, jetzt sind wir total abgeschweift, Mensch, aber schön. Ja. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Es spielt ja alles irgendwie zusammen. Wir sind ja wieder beim blinden Fleck. Der blinde Fleck ist unsere, sind die Kinder und deren Bedürfnisse, die wir aus dem Auge verlieren. Ja, wir sind wieder im Prinzip, ist das alles verbunden. Ja, wir haben die Regierung fokussiert sich unheimlich auf die Wirtschaft, das Geld und auf die Eliten, Gymnasien, Universitäten. Und man verliert die aus dem Blick. Die Hauptschulen, die Realschulen, wenn man mal an eine Hauptschule geht, wie die ausgestattet ist, dann denkt man sich, hier ist ja gar nichts. Und dann geht man an ein Gymnasium, da ist alles. Ja? So, das kann ja nicht sein. Und es ist ja kein Wunder, dass diese Menschen sich dann abgehängt fühlen und dass man vielleicht da auch eine große Sympathie zur AfD entwickelt, ja, weil man sich einfach abgehängt und alleingelassen fühlt. Ja. Der blinde Fleck. Und dann endet es in der Katastrophe und man müsste vielleicht mal hingucken. Und ich glaube, dass kaum ein Politiker eine Ahnung davon hat, eine wirklich echte realistische Einschätzung davon hat, was an so einer Hauptschule jeden Tag Sache ist. Ja? Ja. Wenn die ihre Lehrpläne machen oder irgend sowas. Und was an Hauptschulen für und auch Realschulen und auch vermehrt an Grundschulen für Probleme da sind. Ja? Und was man alles auf die Lehrer abwälzt, was die alles machen sollen. Noch nebenbei Inklusion, gar kein Problem, machen wir auch noch alles mit. Auch ohne Förderschullehrer, die dann noch mit dazukommen, machen die alles gar kein Problem, macht ihr alles noch dazu. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn das in die Hose geht. Ja, da muss man auch mal hingucken und mal sagen, hey, vielleicht sollten wir genau da mal investieren und den Leuten helfen, die sich abgehängt fühlen. Weil sonst kommt so ein Donald Trump, bei uns ist es der Björn Höcke, ja, und der schart dann genau die Abgehängten um sich und dann hat man genau das Problem. Ja, es ist doch genau das, dass man die Abgehängten nicht beachtet, nicht hinguckt, nicht unterstützt und die dann jemanden suchen, der für sie spricht und dann in Riesenmengen wählen die den dann. Das ist für mich also genau dasselbe wie in Amerika.
Nur um es nochmal zu erwähnen, natürlich gibt es auch auf Gymnasien Menschen, die sehr, sehr viele Probleme haben. Auch da gibt es Mobbing und nicht, dass jetzt HörerInnen meinen, dass da alles toll und rosig ist, auf gar keinen Fall. Ja. Es ist nur leider tatsächlich so, dass gerade auf Hauptschulen sehr, sehr viele, ja, Menschen mit sehr vielen Problemen sind und das liegt aber nicht daran, dass diese Menschen dumm sind, sondern es liegt einfach ganz, ganz oft daran, wie die Menschen zu Hause leben, in welchen Umfelden, wie viel Stress sie haben. Je mehr Stress du im Privaten hast, umso weniger kannst du in der Schule auch einfach leisten.
Absolut, bin ich ganz deiner Meinung und das Problem wird, habe ich ja gesagt, auch in Grundschulen, Realschulen und auch an Gymnasien immer schwieriger. Also wir haben immer mehr die Problematiken an allen Schulformen. Und was wird getan? Nichts. Absolut gar nichts. Ja.
Doch, normalerweise das wird nicht zu Ende gebracht.
Normalerweise müsste jede Schule einen eigenen Schulpsychologen haben.
Mindestens.
So. Ja, mindestens, genau. Du hast aber einen Schulpsychologen, der für einen ganzen Kreis zuständig ist, ja, für 10 Schulen. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren.
Nee.
Ja.
Nee.
So. Ich könnte, also wir könnten bei uns an der Schule einen Schulpsychologen volle Stelle locker beschäftigen. Ja, der hätte jede Menge zu tun oder sie. Ja, aber nein, kostet ja viel zu viel Geld. So, man möchte nichts investieren in Bildung. Man behauptet es zwar immer, wenn Wahlkampf ist, aber dann, wenn es soweit ist, nein, ist kein Geld da.
Ja, ich habe hier in Kelkheim auch in der Grundschule gearbeitet und weiß so ungefähr, was die Menschen dort verdienen. Und das ist einfach, das ist peinlich. Das ist peinlich. Also, keine Ahnung, wir bringen alle unsere Kinder dorthin und möchten, dass unsere Kinder gut behandelt werden, dass denen da gut geht. Und werden diese Menschen einfach so super mies bezahlt. Und das ist halt unverhältnismäßig. Die bekommen nicht das, was mein Kind eigentlich wert ist. Liegt halt leider auch nicht in meiner Hand. Ne?
Ja, schwierige Geschichte mit der Bildung.
Aber das sollten sich auch vielleicht ein paar Politiker einfach mal bewusst machen. Wie viel ist es mir wert, dass ein Lehrer auf mein Kind aufpasst und dem gewisse Dinge beibringt? Wie viel wäre es mir wert?
Wobei da über die Bezahlung der Lehrer will ich da gar nichts sagen. Ich glaube, die können sich auch nicht beschweren. Aber es geht um die Ausstattung der Schulen und die Anzahl der Lehrer. Ja? Es bräuchte einfach viel mehr Lehrer. Ja? Und dass man auch sich da viel besser um die Schüler kümmern kann und auch Krankheitsfälle ausgleichen kann und dann nicht ständig Vertretungsunterricht hat. Und Sozialarbeiter und Schulpsychologen. An jeder Schule mindestens ein Schulpsychologe und 5 Schulsozialarbeiter. Ja? Die haben dann Beschäftigung genug. Ja? Aber ja, ich bin nicht an der Macht. Ich kann das nicht entscheiden. Aber schön wär's.
Ja, voll.
Dasselbe auch im Kindergarten. Ich meine, wenn man sich die Situation an den Kindergarten anguckt, da haben wir es an der Schule ja noch gut. Ja? Es ist ja noch viel schlimmer in den Kindergärten, wo alles angebahnt wird. Ja?
Habe ich leider gar keine Ahnung von, tatsächlich, weil wir sehr, sehr großes Glück haben. Wir haben einen ganz feinen Kindergartenträger da gibt es überhaupt keine Probleme. So gar nicht, null. Mhm. Und ich habe schon sehr, sehr hohen Anspruch, glaube ich. Und natürlich gab es Punkte, wo wir auch mal mit den Pädagoginnen etwas diskutieren mussten. Aber im Großen und Ganzen ist das ein pädagogisches Konzept, wo ich zu 100% unterschreibe. Und also wir sind da in der Krippe und im Waldkindergarten. Und ich kann dir sagen, vom Problem da gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alles super. Alles
ist ja toll. Also ist ja wahrscheinlich auch trägerabhängig, wie dann die Ausstattung ist und ob genug Personal da ist. Ich weiß, der Tilly hat im Kindergarten gearbeitet. Der hat da immer Stories erzählt. Das war nicht so schön, ja.
Ja gut, Personalmangel gibt es da auch. Aber auch da sind die gerade sehr, sehr gut dabei, Lösungen zu finden. Und sie schauen schon, dass die Pädagoginnen auch nicht auf den Zahnfleisch gehen.
Das ist gut.
Das ist auch vor allem wichtig. Was bringt mir eine...
Pädagogin bringen keinem was, ja?
Nee, total nicht. Also dann haben die irgendwann Burnout und kommen nicht mehr und wer passt dann auf mein Kind auf? Ja. Fände ich auch nicht so gut.
Richtig, ja.
Ja.
Bringt auch nichts.
Ja, total. Ja, ich würde sagen, wir haben eine Stunde voll und ich bin noch ein bisschen angeschlagen.
Alles gut. Wir müssen es nicht in die Länge ziehen. Kriegen wir noch die Kurve zum Musical, Der blinde Fleck. Wer Lust hat, kann mir einfach eine E-Mail schreiben. tobias.biedert@gmx.de. Dem schicke ich dann gerne das Heft zu mit einem Stick. Da ist alles an Musik drauf, alle Texte, auch die Instrumentalversionen der Songs. Das heißt, man kann einfach Playback zu den Songs machen. Und dann kann man, wenn man Lust hat und mutig ist, kann man das aufführen an seiner Schule. Einfach mal so zum Spaß.
Bei der Oma auf dem Geburtstag.
Bei der Oma auf dem Geburtstag, auf dem AfD-Parteitag.
Möchte. Bitte. Ich bin dabei, ich mache mit.
Könnte lustig werden.
Definitiv. Ja, vielen, vielen Dank. Erstmal für das Interview und vor allem auch, dass du so viel Energie in dieses tolle Musical gesteckt hast. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich da noch ein bisschen was entwickelt, weil ich glaube, dass es das einfach wert ist.
Danke, ich versuch's. Ich hoffe, dass ich das fertig kriege, mit dem es als Theaterstück umzuschreiben.
Und wenn ich zu schade, wenn ich wirklich zu schade.
Dann werde ich mal auch mal die Filmhochschulen kontaktieren. Das ist auch eine interessante Idee. Vielleicht hat jemand Lust, als seine Abschlussarbeit das Musical zu machen oder sowas.
Das wäre cool, ja. Halt mich da bitte auf dem Laufenden. Das würde mich dann auch interessieren. Genau, dann würde ich sagen, wir hören uns, sehen und schreiben uns.
Alles klar, super. Danke für die Einladung.
Hat Spaß gemacht. Mir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Das war's auch schon wieder mit Salopp, der Musikpodcast. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und wir konnten dich auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Bitte abonnier doch meinen Podcast und lass mir eine Bewertung da. Und um auch keine Infos mehr zu verpassen, folgt mir auf Facebook und Instagram. Ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal. Das war's mit Salopp, deinem Musikpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.